Schönen guten Morgen. Trinitatis, Gott in Dreien. Heute Morgen möchte ich darüber reden, was ist das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, das Handeln Gottes und möchte dazu etwas sagen, wobei die Betonung nicht auf dazu, sondern auf etwas liegt. Es ist unmöglich, diesen Text, den ich heute Morgen vorgegeben bekommen habe, als Ganzes zu betrachten. Ihr werdet das schon merken. Manu, kannst du uns mal das erste Bild an die Wand werfen? Ja, klar. Es wird ohnehin nicht sonderlich schön sein, weil es ist so hell, aber das macht nichts. Wir müssen die Bilder eigentlich auch gar nicht wirklich sehen. Ich kann einfach auch nur sowas dazu sagen. Wir hatten an letztem Wochenende hatten wir eine... Ah, da kommt noch jemand. Wir haben am letzten Wochenende eine Reise gemacht in die Schwäbische Alb. Das ist eine lange Anfahrt, aber es ist gut. Der Bernd sagt es. Und weshalb ich das jetzt hier heute Morgen erwähne, ist, ihr wisst ja, dass ich Botaniker bin. Jedenfalls die meisten von euch wissen das. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich mir auch die Blumenwiesen auf der Schwäbischen Alb angesehen habe. Wie gesagt, eine lange Anfahrt, um ein paar Blumen zu sehen, aber es lohnt sich absolut. Zuerst sieht man nur eine Übersicht, eine Blütenpracht nach der anderen. Und die verschiedenen Wildblumen leuchten in ihrer farbigen Vielfalt, je nachdem, wie die Sonne da rein scheint oder eben auch nicht, ganz unterschiedlich auf. Man bekommt eigentlich an jeder Ecke einen anderen Eindruck. Bei jeder Wegbiegung und bei jedem Besuch, auch ob ich jetzt im Mai oder im Juni oder im August dahin gehe, da ergeben sich ganz neue Eindrücke. Weshalb sage ich das? Also wir können die einfach mal durchmachen. Das ist so ein Überblick. Naja, okay. Wie gesagt, wir können das gerne auch mal im Dunkeln betrachten. Ich habe ganz viele davon. Das kennt ihr, ja? Das ist ein Frauenschuh. Das ist ein Schwalbenschwanz. Weshalb sage ich das? Es ist eigentlich ganz ähnlich mit dem Wort, was wir heute Morgen betrachten wollen. Im griechischen Text des Neuen Testamentes bildet der Abschnitt aus dem Epheserbrief einen einzigen verschachtelten und in seiner Komplexität vielleicht eher abschreckenden Satz. Beim genauen Hinsehen aber zeigt sich eine Fülle von Aussagen in einer Dichte über Gott, die man unmöglich, wie gesagt, in einer Predigt ausschöpfen kann und die uns wirklich Gottes Schönheit vor Augen führt. Ich lese uns diesen Satz mal vor. Ihr müsst ihn gar nicht unbedingt mal mit, er ist gegliedert, aber ihr müsst ihn gar nicht unbedingt mitlesen. Er steht in Epheser 3, 1, 3 bis 14. Ihr müsst ihn nicht unbedingt mitlesen, weil ganz zum Schluss möchte ich ihn nochmal mit euch zusammenlesen. Vielleicht auch unter dem Eindruck dessen, was wir jetzt hier heute Morgen miteinander überlegen, dann klingt das vielleicht auch noch ein bisschen anders, als wenn man jetzt einfach nur so flüssig liest. Habe ich euch neugierig gemacht? Gelobt sei Gott. Damit geht alles los. Gelobt sei Gott. Ist das nicht toll? Unter diesem Aspekt betrachtet der Paulus jetzt einen solchen Satz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit oder eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wiederholen Sie mal, Müller. Im Ernst, ein unglaublicher Satz ist das. Ich möchte ihn, wie gesagt, mit euch nachher nochmal zusammenlesen. Man könnte darüber schreiben, Gott sprengt den Rahmen. Gott sprengt den Rahmen, das sollte uns mit Blick auf Gott nicht wirklich überraschen. Schließlich ist er ja Gott und somit per Definition jenseits unseres Verstehenshorizonts. Aber möchten wir ihn, oder ich muss es anders sagen, ich möchte ihn eigentlich lieber kompakter haben, überschaubar, taschenfertig verpackt und leichter zu handhaben als in einem solchen Satz hier. Der Gott, von dem Paulus hier schreibt, er ist anders. Er sprengt den Rahmen im Blick auf sein Wesen, im Blick auf seinen Charakter und im Blick auf sein Handeln. Drei Punkte möchte ich mit euch betrachten, habe ich schon gesagt. Wesen Gottes, Charakter Gottes, Handeln Gottes. Und dazu etwas sagen. Der Gott der Bibel ist mit keinem anderen Gott irgendeiner anderen Religion zu vergleichen. Das gilt es festzuhalten im Zeichen esoterischer Diffusität und gut gemeinten, aber oberflächlichen Religionsdialogs. Das erschreckt manche Leute, aber ich gehe nicht davon ab. Ich bin fest der Meinung, dass das so ist. Gott zeigt sich in der Bibel als ein personaler Gott. Und das unterscheidet ihn im Wesentlichen von allem anderen, was wir so sonst aus anderen Religionen kennen. Er ist kein irgendwie geartetes höheres Wesen oder ein Geistesprinzip. In allen Religionen ist Gott der Schöpfer. Er ist allmächtig. Aber Jahwe ist darüber hinaus anders. Er will mich, er will eine Beziehung zu mir persönlich. Und das nicht erst irgendwann mal in der Ewigkeit oder in einem Paradies, sondern schon jetzt in diesem Leben. Und Jahwe wird reagieren und agieren in meinem Leben und reagieren auf das, was ich tue oder lasse. Und er bietet mir seine Gnade und seine Kindschaft an, jetzt und ewig. Und ich werde ihn einmal sehen, ihm begegnen in der Ewigkeit. Das unterscheidet ihn meiner Ansicht nach von allen anderen Göttern, die ich so kenne. Und dieser personale Gott, der wird wiederum in drei Personen beschrieben, auch in unserem Text hier, nämlich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das hat Almut eben schon gesagt. Und jeder für sich ist auf der einen Seite eine Person, auf der anderen Seite zusammengefasst eine Einheit. Ein Gott, ja, der Gott. Nicht zu verstehen oder schwer zu verstehen, vielleicht schafft ihr es ja, ich schaff's nicht so wirklich. Aber das liegt ganz einfach daran, die Bibel redet von Gott in einer, der Grieche würde sagen, in einer anthropomorphen Form. Das heißt, er redet so, wie es Menschen verstehen können. Er verwendet menschliche Bilder für das, was sonst gar nicht auszusagen wäre. Es geht nicht darum, Gott auf diese Bilder und Begriffe festzulegen, sondern es geht darum, ihn für uns überhaupt nur begreifbar zu machen. Und das gilt auch für das Reden von Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie Paulus hier in diesem trinitarischen Text es tut. Und dabei versucht Paulus eigentlich auch gar nicht eine Trinitätstheologie zu entwerfen. Er skizziert lediglich, wie in Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammenwirken. Und schon das ist mehr, als wir mit unserem Denken erfassen können. Ich jedenfalls kann es nicht in der Tiefe begreifen, es entzieht sich einfach im Letzten meiner Logik. Unser Text sagt Folgendes aus. Er hat uns Anteil gegeben, er, also Gott, hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. Das steht in Vers 3. Er hat uns erwählt, das steht in Vers 4. Er hat uns zu Kindern seiner Liebe gemacht. Oder er hat uns andersrum gesagt, aus seiner Liebe heraus zu seinen Kindern gemacht. Egal, wie rum man das liest. Vers 5. Er schenkt uns Erlösung, das ist Vers 7. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart, das ist Vers 9. Und er hat uns zu Erben gemacht, das ist Vers 11. In allen Fällen wird davon ausgegangen, der Vater ist es, von dem alles Planen und Wirken ausgeht. Er segnet, er erwählt, er setzt den Maßstab dafür, was heilig und untadelig vor ihm bedeutet. Er liebt, er hat vorherbestimmt. Seine Gnade wirkt in allen und sein Wille, sein Ratschluss steht hinter allem. Und sein Eigentum sind wir und seine Herrlichkeit überstrahlt alles. Und eigentlich würde sich jede einzelne dieser Aussage lohnen, darüber weiter nachzudenken. Und eigentlich ist jeder dieser Aussagen in Wirklichkeit nicht begreifbar. Deshalb vielleicht nochmal ein Hinweis auf diese Details. Wenn wir uns die anschauen, werden sie unglaublich prächtig, finde ich. So wie bei diesen Blumen und der Schmetterlingen. Diesem Planen und Wirken des Vaters entspricht die Rolle des Sohnes. Paulus erläutert hier nicht den Sohnesbegriff, also er sagt nicht, was es bedeutet, Sohn Gottes zu sein, sondern er beschränkt sich darauf, die Einzigartigkeit des Sohnes im Zusammenarbeit mit dem Vater zu beschreiben. Alles läuft auf Jesus hin. Gott segnet durch Christus. Er erwählt in ihm. Durch Christus macht er uns zu seinen Kindern. In ihm sind wir begnadet. In ihm sind wir erlöst durch sein Blut. In Christus hat Gott seinen Ratschluss gefasst. In Christus wird er alles zusammenfassen. In ihm sind wir zu Erben bestimmt. Auf ihn sollen wir unsere Hoffnung setzen. In ihm werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Jesus ist für das Planen und Handeln Gottes, des Vaters, so zentral und unabdingbar wie Wasser für das Meer. Und deshalb sagt Jesus, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und auch darin unterscheidet sich Gott, Jahwe, von allen anderen Göttern. Vom Heiligen Geist, das ist für uns in der Regel die am schwersten zu begreifende Person, schreibt Paulus, dass der Segen, mit dem der Vater uns durch Christus segnet, geistlicher Segen ist oder Segen seines Geistes. Er entspringt dem Geist Gottes, gehört zur geistlichen Welt. Und somit hat er eine völlig andere, unvergängliche Qualität, als Segen im Sinne von materiellen Gütern eigentlich haben kann. Die Bezeichnung als Heiliger Geist ordnet den Geist Gott zu. Und Paulus spricht hier vom Heiligen Geist als vom Siegel. Und das Siegel, das kennen wir eigentlich heute kaum noch, aber in der Antike ist das Siegel Zeichen von Zugehörigkeit, Authentizität, also Echtheit, von Unantastbarkeit, ein Siegel, wir wissen es aus der Offenbarung, kann auch nicht jeder einfach so brechen. Wo bin ich? Ach da. Und Unverletzlichkeit. Das Siegel des Geistes Gottes kennzeichnet uns somit als unverbrüchlich zu Gott gehörig. Und Paulus nennt den Geist im Griechischen den Geist der Verheißung. Das kann nach Luthers Übersetzung als Heiliger Geist, der verheißen ist, so verstanden werden, dass eigentlich das ganze Alte Testament hindurch vom erneuernden Kommen und Wirken des Geistes Gottes geredet wird. Oder in dem Sinn, dass Gottes Geist Träger all dessen ist, was Gott seinen Kindern zusagt. Und schließlich ist der Geist Unterpfand oder Garant unseres Erbes. Die Anzahlung der Garant, dass wir der Großzügigkeit und Güte Gottes einmal teilhaftig werden und eigentlich auch schon teilhaftig geworden sind. Darüber hinaus kennen wir ja alle, Himmelfahrt ist noch nicht so lange her, die Aussagen Jesus, dass er seinen Stellvertreter schicken wird, einen Anwalt, einen Herbeigerufenen. Und das zeigt deutlich, dass dieser Geist genauso Person ist wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Schon diese wenigen Zeilen über das Wesen Gottes sind wie ein prächtiges Blütenmeer und können unser Denken und unser Herz füllen und uns zur Freude bringen. Und ich kann euch ehrlich sagen, als ich diesen Text gelesen und bearbeitet habe, ich bin richtig froh darüber geworden. Und jedes Nachdenken über einen winzigen Punkt zeigt die wunderbaren Details Gottes, die wir bei aller Schönheit und Pracht aber trotzdem nur wie durch einen, wie heißt es, zerbrochenen Spiegel wahrnehmen können. Wir können nicht klar sehen. Es ist eben nur das, was wir als Menschen verstehen können und was Gott uns offenbart in seinem Wort. Komme ich zum zweiten Punkt, dem Charakter Gottes. Aus der Fülle dessen, was Paulus schreibt, möchte ich hier nur einige Aspekte herausgreifen. Erstens, Gott ist unbeschreiblich großzügig. Wenn Paulus schreibt, dass Gott uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat, unterstreicht er dies eigentlich doppelt. Segnen heißt im griechischen Wort, in der griechischen Wortbedeutung primär Gutes sagen. Gott, der durch sein Wort Himmel und Erde gemacht hat, spricht uns Gutes zu. Dieses Wort hat Kraft. Dieses Wort ist nicht etwas, was wir sagen würden, sondern es ist das Wort Gottes mit einer Schöpferkraft. Und damit spricht er uns Gutes zu und auch noch mit allem geistlichen Segen. Allem, was wirklich von Ewigkeitswert ist. Gott hat für uns Gutes im Sinn. Er ist überaus großzügig. Das dürfen wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus unterstreicht dies, indem er von der Gnade Gottes spricht. Gnade ist Geschenk, ist dadurch gekennzeichnet, dass man etwas erhält, was einem überhaupt nicht zusteht. Es ist also Gottes Wesen, uns über alles Verdienst hinaus Gutes zu tun. Und wo Luther übersetzt, dass Gott uns diese Gnade reichlich hat widerfahren lassen, trifft die Zürcher Bibel das Bild, das hier im Griechischen enthalten ist, noch besser, wenn sie übersetzt, dass Gott uns mit Gnade überschüttet hat. Also könnt ihr euch vorstellen, ein Riesenkübel, diesen da. Ganz voll. Als würde jemand einen Kübel über uns ausgießen. So ist Gott. Und ich glaube persönlich wirklich, dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Da spüre ich diese Gnade eigentlich am ehesten. Eigentlich dann, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich kaputt am Ende. Dann spürt man die Gnade Gottes, wenn man das im Glauben ergreifen kann. Es wird mir zum Besten dienen. Ich komme da durch und ich werde gewachsen sein. Wie auch immer. So ist Gott. Ein anderer Punkt aber. Paulus macht zugleich, obwohl er auf diese unglaubliche Großzügigkeit Gottes eingeht, kein Hehl daraus, dass Gott auch eine sehr ernste Seite hat. Wenn Gott uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen, so wird uns, wenn wir, oder ich muss wieder anders sagen, so wird mir, wenn ich darüber nachdenke, völlig klar, das trifft mich eigentlich nicht. Was ist an mir heilig oder untadelig? Ich kann diesem Anspruch wirklich nicht gerecht werden. Wer von uns wollte schon von sich behaupten, untadelig zu sein? Und selbst wenn wir dies äußerlich im Groben noch hinkriegen würden, so nach dem Motto, ich lüge ja nur selten, ich töte gar nicht, ich ehebreche nicht und begehre eher auch selten. Er merkt schon, es geht nicht wirklich. Es stimmt einfach nicht, was ich da sage. Der Blick in die Bergpredigt, wo Jesus den eigentlichen und tiefsten Willen Gottes darlegt, macht deutlich, dass ich da meilenweit drunter bleibe. Da geht es zum Beispiel beim Ehebrechen eben nicht darum, dass diese Tat bereits ausgeführt wird, sondern allein in Gedanken entsteht beim Anschauen. Und wenn ich das sehe, und ihr wisst auch, dass wenn ich meinem Bruder sage, du Narr, bin ich Mörder und sowas ähnliches. Wer von euch hat nicht schon getötet? Ja? Vor seiner Heiligkeit können wir also nicht bestehen. Und es ist keine Spur möglich für mich, da wirklich durchzukommen. Und es macht ganz klar deutlich, dass ich meilenweit darunter bleibe. Und dennoch, Gott sagt, da ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Wieso kann das gelten? Zu dieser ernsten Seite Gottes gehört eben auch das Wort von der Vergebung der Sünden und von der Erlösung durch sein Blut. Klingt so blutrünstig, aber Gott ist nicht blutrünstig. Er ist nur einfach unbestechlich gerecht. Vor Gott ist eben Sünde kein Kavaliersdelikt. Im Kern beinhaltet Sünde eigentlich immer eine tiefe, tödliche Verachtung, zum Beispiel gegenüber dem Mitmenschen. Natürlich auch gegen Gott. denken wir an dieses eine große Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich die Ehe breche, obwohl ich meiner Frau lebenslange Treue geschworen habe, erkläre ich eigentlich damit meine Frau quasi für tot. Wenn ich stehle, tue ich so, als gäbe es den Eigentümer nicht. Wenn ich meinen Nächsten belüge, reagiere ich, stelle ich seinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit, den er mir gegenüber hat, in Frage. Und von der Verachtung Gottes gegenüber, die sich in meinem Verhalten ausdrückt, will ich ganz schweigen an dieser Stelle. Gott kann als der Gott des Lebens diese tödliche Verachtung nicht einfach stehen lassen. Und er kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, so nach dem Motto, heile Gänschen, wird schon wieder gut. Es ist ihm todernst mit unserer Sünde, so todernst, dass er in Jesus selbst und stellvertretend für uns, für mich in den Tod geht und mit seinem Blut für unser Blut einsteht, um uns die Vergebung zusprechen zu können. Und noch ein letztes will ich sagen, was Paulus über den Charakter Gottes sagt. Gott ist ein zuverlässiger Gott. Wenn hier vom Gott der Wahrheit die Rede ist oder davon, dass Gott uns versiegelt oder ein Unterpfand gibt, dann wird darin deutlich, dass Gott zu dem steht, was er sagt und tut. Auf Gott ist absolut und unverbrüchlich Verlass. Gott ist treu. Und damit komme ich zu meinem vorläufig letzten Punkt. Gottes Handeln. Ein paar Gedanken dazu. Gott ist kein selbstgefälliger Despot. Er ist in unvorstellbarer Weise auf die Menschen bezogen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, warum das so ist. Er hat jeden Menschen geschaffen und liebt ihn und will die Gemeinschaft mit ihm. Und so richtig deutlich wurde mir das jetzt, als ich in diesem Heft, diese 40 Tage Gebet für die muslimische Welt, einen Artikel gelesen habe. Da habe ich über Menschen gelesen, von denen habe ich noch nie was gehört. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber Gott kennt die. Gott kennt jeden Einzelnen dort. Und das, finde ich, ist ein ergreifender Gedanke eigentlich. Gott ist kein selbstgefälliger Despot, der ist in unvorstellbarer Weise auf den Menschen bezogen. Paulus schreibt, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und jetzt keine Angst, ich will nichts über irgendeine Erwählungstheorie sagen. Man könnte auch genauso sagen, eigentlich will er das ja für alle Menschen. Damit sind wir raus aus diesem Problem. Aber das ist eine andere Sache. Er hat uns in Liebe dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott liegt an uns. Er will diese Beziehung zu uns. Er will Gemeinschaft mit uns. Gott möchte uns Vater sein. Wir kennen vielleicht am ehesten noch diesen Satz, alle eure Sorgen werft auf ihn. So wie ein Kind zu seinem Papa kommt und sagt, mein Spielzeug ist kaputt gegangen oder ich habe Hunger oder kannst du mich mal zum Sport fahren? Ich sag's mal so einfach. Das ist Gott wichtig, dass wir ihn in dieser Funktion sehen. Gott möchte uns Vater sein und uns in den Status vollgültiger Kindschaft erheben. Er macht aus Bettlern Königskinder. Und das hat er gemeint mit der Einsetzung als Erben und der Erwählung zu Gottes Eigentum. Warum tut dies Gott alles? Warum liegt ihm so an uns? Wisst ihr alle. Letztlich gibt es auf diese Frage nur eine Antwort, die aber eigentlich auch die Frage nicht klärt. Die Antwort, die hier Paulus gibt, lautet Liebe. Und trotzdem muss ich euch gleich weiterfragen, warum eigentlich? Warum liebt Gott uns? Was ist an uns so liebenswert? Was ist an mir so liebenswert, dass Gott sich unserer, meiner annimmt? Trotz unserer Ich-Bezogenheit und Gottlosigkeit. Er liebt uns so sehr, dass er für uns in seiner Liebe sogar seinen geliebten Sohn leiden lässt. Teil Gottes. Gott selbst leidet an meiner Stelle. Ich kann es nicht kapieren. Gellert, ein Liederdichter, fasst dies Staunen in seinem Weihnachtslied in die Worte, wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Gottes Liebe ist eigentlich unbegreifbar. Noch ein letzter Gedanke über das Handeln Gottes. Paulus schreibt, es sei Gottes Ratschluss, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist ein unstrittiges Zeugnis des Neuen Testaments, dass die Geschichte in Jesus ihren Wendepunkt hat und auf Jesus hin zuläuft. Und darum gilt, wer teilhaben möchte an Gottes Zukunft, muss teilhaben an Jesus Christus. Jetzt haben wir ein wenig von dem betrachtet, wer Gott ist, was er von sich offenbart. Aber bei alledem geht es ja, und das habe ich mehrfach betont, immer wieder auch um Beziehung zu ihm, um meine Beziehung zu ihm. Und darum frage ich noch im Lichte Gottes dessen, was wir gerade eben gesagt haben, wer bin ich dann eigentlich und was bin ich wert und wie nehme ich mich wahr? Mit der Sicht des Epheserbriefs können wir zur Frage, wer bin ich, antworten, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich habe Bürgerrecht. Ich muss mich nicht klein machen. Ich muss mein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Durch Gottes Zuspruch bin ich wer. Egal, was die eigenen Zweifel oder andere Leute über mich sagen. Diese Freiheit, die möchte ich bewahren und sogar achtsam weitergeben, unabhängig, ob andere Menschen sie meiner Anfangsmeinung nach verdient haben oder nicht. Ich darf da sehr selbstbewusst sein, nicht überheblich, aber selbstbewusst mir meines von Gott gegebenen Wertes bewusst. Ist das eine ungewöhnliche Sicht, wo wir Christen doch immer so bescheiden sind von Haus aus? Ich glaube nicht. Ich denke, der Epheserbrief nennt diese Sicht eine himmlische Gabe, eine Gnade zu dem, die sich selbst durch härteste menschliche Arbeit nicht erschließen lässt. Ich kann nicht durch eigene Kraft, durch eigene Leistung in diesen Stand kommen. Aber es hängt ja eben nicht von mir ab, weil Gott dazu schon den Anstoß gab, schon bevor er die Welt erschuf, heißt es in unserem Text. Was bin ich also mir und anderen wert? Unendlich viel, lautet die Antwort, zumindest in Gottes Sicht und völlig unabhängig davon, wie ich mich selbst sehe oder was andere von mir reden oder mit uns machen. Kein Mensch kann und muss sich Gottes Zuwendung erkaufen oder erschleichen. Er verspricht, da zu sein, lange bevor wir rufen. Ich spüre die unermessliche Befreiung, die in diesem Zuspruch Gottes steckt. Wie viel Angst können wir Menschen damit hinter uns lassen? Zum Beispiel die Angst, zu kurz zu kommen oder sogar die Angst, um jeden Preis mein Leben verteidigen zu müssen. Völlig unbiologisch. Aber eigentlich können wir das hier entnehmen. Und erinnern wir uns, Gottes Sohn sollte am Kreuz ein für alle Mal zum Schweigen gebracht werden. Mit seiner Kreuzigung sollten seine Jünger zum Schweigen gebracht werden und durch Spötter ersetzt werden. Aber was ist passiert? 2000 Jahre später, Sonntag für Sonntag, werden von Kanzeln und den Versammlungen Jesu Worte verkündet, gedeutet und fortgeschrieben. Warum? Weil er mit seinem Leben dafür eingestanden ist, dass kein Mensch und kein noch so schmählicher Umstand ihn jemals von der Liebe Gottes trennen kann. Diese Liebe war ihm alles wert, sogar das eigene Leben. Und die dritte Frage, wie nehme ich mich persönlich wahr? Vielleicht wieder etwas gelassener. Das ist mein Gebet schon seit langer Zeit, muss ich sagen, dass Gott mir Gelassenheit schenkt. So etwas wie Wutausbrüche, Zwanghaftigkeit, Verzweiflung, auch Vermeidungsstrategien, nichts von alledem muss mein Leben für immer bestimmen. Besonders nicht, wenn sie uns gefangen nehmen oder zu Wiederholungstätern machen wollen. Wohin stattdessen der Weg der Freiheit führt, wird auch im Epheserbrief konkret im 4. Kapitel beschrieben. Da heißt es dann, erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld, sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ich komme aber nochmal zurück auf Gott ganz zum Schluss. Wie gehe ich nun mit dem um, was ich über Gottes Wesen, seinen Charakter und sein Handeln gehört habe? Ich muss mich entscheiden, ob ich es für wahr oder für falsch halte. Und ich muss dann auch die Konsequenz ziehen. Eins kann ich nicht tun. Ich kann es nicht im religiösen Einheitsbrei, will ich mal sagen, mitverkochen. Einfach so, es gehört halt dazu und ich nehme es wahr und das war's dann. Das geht eigentlich nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können alles für Unsinn halten und uns abwenden. Das ist eine Möglichkeit, mit dem Wort Gottes umzugehen. Wir können es, das ist die zweite Möglichkeit, für eine Offenbarung Gottes halten und uns dennoch dagegen entscheiden, weil uns dieser Gott so nicht gefällt. Ich hätte gerne einen anderen. Wobei meine Anmerkung dann ist, einen besseren werden wir wohl kaum finden, aber das ist was anderes. Und die dritte Möglichkeit, ich erkenne darin, dass Gottes lebensveränderndes Reden und Handeln und Tun mein Leben eben verändert. Und das tun, was Paulus tut, anbeten. Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn wir uns seiner Herrlichkeit aussetzen, also wenn wir versuchen, Gemeinschaft mit ihm aufzunehmen, was immer nur an uns liegt, nicht an Gott, die Gemeinschaft mit ihm lieben, sein Wort lesen, ihn anbeten, dann beginnt seine Herrlichkeit sich in meinem Leben wiederzuspiegeln. Wer sich Gottes Liebe gefallen und von ihr prägen lässt, in dem und mit dem kommt Gott zum Ziel, der darf und wird in aller Vorläufigkeit und Gebrochenheit schon jetzt etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Noch eine letzte Schlussbemerkung dazu. Loben muss man mit dem Herzen. Das kann man tun mit dem Mund, man kann es aber auch mit Händen und Füßen tun und auch mit dem Portemonnaie. Unser ganzes Leben, sagt die Bibel, sei ein Gottesdienst und das ist der Ort, wo wir loben. Amen.